Willkommen bei Café Krebs mit Claudine Petit, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Café Krebs. Unser heutiges Thema haben wir in verschiedenen Folgen immer mal wieder angeschnitten. Aber wir möchten die heutige Folge zu 100% dem Thema Psycho-Onkologie widmen. Für mich persönlich ist das Thema sehr wichtig, da ich ganz klar und offen sagen kann, ich würde nicht so gesund und fröhlich hier heute stehen, wenn ich nicht psycho-onkologischen Support gehabt hätte. An dieser Stelle schon mal viele Grüße und tausend Dank an meine liebe Psycho-Onkologin. Nun aber zu meinem heutigen Gast Frank Dennecke. Er ist pragmatischer Optimist, Buchautor und seit vielen Jahren schon Heilpraktiker für Psychotherapie. Herr Dennecke selbst hatte Kehlkopfkrebs. Warum er sagt, dass das sowohl Segen als auch Fluch war und was das Ganze mit Psycho-Onkologie zu tun hat, das werden wir jetzt in unserem Gespräch erörtern. Herzlich willkommen, Frank Dennecke.
Hallo, Frau Petit, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind. Bevor wir starten, die obligatorische Frage, welchen Kaffee darf ich Ihnen anbieten?
Oh, da werde ich heute mal aus der Reihe fallen. Da ich nördlich von Hannover wohne und aus Friese bin, würde ich gerne einen Tee trinken.
Sehr gerne. Ich hatte schon mit sowas gerechnet. Ich bleibe wie immer bei meinem Latte Macchiato. Herr Dennecke, wir steigen sofort ins Thema ein. Deswegen gleich eine ganz direkte Frage. Hatten Sie damals psycho-onkologische Betreuung, als Sie von Ihrer Diagnose erfahren haben?
Nein, also das war zu meiner Zeit, das war ja 2013, war das überhaupt kein Thema und doch überhaupt keine Frage, die mir gestellt wurde. Das Einzige, was mir damals angeboten wurde, war mit einem Selbsthilfevertreter zu sprechen, der die gleiche Diagnose hatte wie ich und entsprechend auch den Kehlkopf rausgenommen bekommen hat.
Ah, okay. Und haben Sie das damals dann auch in Anspruch genommen?
Auf Anraten meines Arztes, ja. Ich habe vielleicht reagiert, wie viele reagieren. Ich habe gesagt, was soll ich denn mit dem, weil für mich war Selbsthilfe. Damals immer nur alte Leute, die beim Kaffee trinken sich gegenseitig die Ohren voll jammern. Und dann hat der zu mir gesagt, mein Arzt damals, sprich mal mit dem, damit du überhaupt eine Vorstellung hast, wie das nachher weitergeht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schick den einfach mal her.
Mhm. Aber da höre ich raus, dass Sie so intrinsisch gar nicht das Bedürfnis hatten, sich groß mitzuteilen oder mit irgendjemandem zu reden. Ist das richtig?
Ja, prinzipiell ja. Ich sag mal, so eine Diagnose will kein Mensch haben. Und ich war bis zum Schluss eigentlich auch noch davon überzeugt, dass es nichts Bösartiges ist. Weil sowas geht ja an mir vorbei, wie es wahrscheinlich jeder denkt.
Genau, Krebs kriegen nur die anderen.
Mhm. Genau, war dann sicherlich auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass es denn doch so war. Aber für mich stand von vornherein fest, dann mach das weg und dann ist gut und dann geht's weiter.
Okay, da sind wir auch quasi schon in den Details Ihrer Therapie. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen schildern. Also Ihnen wurde sofort geraten, eine Entfernung des Kehlkopfs anzugehen. Hatten Sie im Nachhinein noch Chemotherapie oder eine Bestrahlung? Wie ging das bei Ihnen weiter?
Also es war damals so, dass ich einen T3-Tumor hatte und laut Studien damals ja schon die Option war, dass man wählen konnte, entweder eine Radiochemo zu machen, also Kehlkopf erhaltend, und auf der anderen Seite den Kehlkopf gleich zu entfernen. Und ich kann mich nur an die Worte meines Arztes erinnern, der damals zu mir gesagt hat, ich rate dir, nimm das Ding raus.
Ah, okay. Das ist ja schon ein ganz schön großer Schritt. Sie haben sich ja gesund gefühlt. Dann bekommt man erst die Ansage, dass man Krebs hat. Und im zweiten Satz dann, wir raten Ihnen, den Kehlkopf zu entfernen. Und ohne eine Hilfe werden Sie dann erstmal nicht mehr sprechen können. Hatten Sie da Angst oder was waren die Emotionen in Ihnen?
Also Angst hatte ich überhaupt nicht, weil ich ein urbildliches Gottvertrauen habe. Aber es war natürlich im ersten Moment, okay, Kopf raus, was passiert. Und deswegen auch das Angebot von meinem Arzt damals, mit jemandem zu sprechen, der das Gleiche hat. Und worauf ich mich dann auch eingelassen habe, weil ich habe gesagt, gut, ich gucke mir den mal an. Und als der Kollege dann kam, ich weiß noch, der hieß Dieter, Das werde ich auch nie vergessen. Der kam in den Raum, sprach normal mit mir über eine Ruktusstimme. Und dann haben wir uns kurz unterhalten. Und dann habe ich gesagt, was der kann, kann ich auch. Und dann war für mich die Sache klar, dass es gut ausgeht.
Und das ist hervorragend. Unsere Zuhörer, die hören uns ja und sehen sie nicht. Vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben, wie Sie heute sprechen.
Also es gibt mehrere Möglichkeiten ohne Kehlkopf. Das wäre einmal die Ruktussprache, die man auch Rülpssprache nennt. Das heißt, man schluckt dann Luft in den oberen Rachenbereich rein und presst sie wieder raus. Mhm. Ich spreche aber praktisch mit dem Standard heute, das sogenannte Schandventil oder Volksmund eine Stimmprothese. Da wird eine Fistel, also ein Loch, gestochen zwischen Luftröhre und Speiseröhre. Und da sitzt dann mehr oder minder so ein Einwegventil. Und wenn ich beim Ausatmen mein Tracheostoma vorne verschließe, also draufdrücke, dann wird die Luft, die aus der Luftröhre raus will, in den Rachen umgeleitet. Mhm. Und der Schluckschlauch im Eingang des Rachens, der kann genau das Gleiche, was die Stimmlippen können. Der kann schwingen durch die Luft und diese Schwingung erzeugt einen Ton. Und mit dem Ton rede ich. Nur eben, wie man hört, ein paar Oktaven tiefer als vorher.
Herr Delecke, Sie haben 2018 auch ein Buch geschrieben. Sie starten das Buch mit dem Satz, Sie haben Glück, Sie haben das Schlimmste hinter sich, Sie haben Ihre Diagnose schon erhalten.
Genau.
Können Sie mir das erklären, wie Sie das meinen?
Also die Intention, dieses Buch überhaupt zu schreiben, war eigentlich immer, was ich viel von Patienten gehört habe, die diese blauen Ratgeber gelesen haben, die ja wirklich wissenschaftlich hervorragend verfasst sind, aber für viele, die in dieser Situation sind, auch sehr beängstigend, weil sie sehr wissenschaftlich sind. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte es einfach schreiben, wie ich das als Patient fühle und mit einfachen Worten zu erklären, was kommt jetzt auf dich zu? Wie kannst du damit umgehen? Mhm. Der schlimmste Moment ist der Moment der Wahrheit, nämlich dann, wenn jetzt gesagt wird, sie haben Krebs. Und dann ist dieser Moment, wo einem vielleicht der Boden unter den Füßen ein bisschen weggerissen wird.
Das kann ich absolut bestätigen. Also dieser freie Fall, von dem ja viele, viele berichten, den habe ich auch gespürt. Also wie wenn man von der Klippe wirklich fällt und man weiß nicht, ob man unten ankommt. Heißt das eigentlich, dass Sie dann die Zeit nach Ihrer Diagnose als weniger schlimm empfunden haben als den Moment selbst?
Also ich bin ganz ehrlich und man mag mich dafür verrückt erklären, ich finde eine Grippe schlimmer. Aber ich habe einen beispiellosen Heilungsverlauf gehabt. Ich habe prinzipiell nach 8 Tagen wieder gegessen und war am 11. Tag zu Hause, habe gesprochen wie heute.
Wahnsinn. Also Sie werden in keiner Weise für verrückt erklärt, weil ich glaube, das ist auch Teil unserer Aufgabe zu zeigen, dass Krebs so unterschiedlich sein kann. Und wir beide sitzen da, glaube ich, im gleichen Boot. Also nach 2 Operationen war toi 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 bis heute aus der Spuk, ja. Und ich glaube, damit geben wir ja auch Hoffnung, dass es manchmal auch ein kleines Tal ist und vielleicht eine kurze, anstrengende Zeit, aber dass danach auch wieder alles gut sein kann.
Also ich finde, psychologisch sagt man ja immer, schau nach vorne, denk positiv. Ich sage zu meinen Patienten oft, nein, schau auch mal nach hinten. Und zwar schau mal genau hin, was du bis jetzt schon geschafft hast. Und das soll dir eigentlich Mut machen, weiterzugehen.
Mhm. Sagen Sie das auch so Ihren Patienten?
Ja, also ich bin, ich sage immer so, ich bin kein Warmduscher. Ich kann erstmal die Leute nicht zwingen, mit mir zu arbeiten, sondern ich sage ganz klipp und klar, was jetzt auf sie zukommt. Und ich sage auch, dass es schwierig ist, manche Momente, dass man einfach keine Lust mehr hat und dass man vielleicht auch sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll und dass diese Momente auch völlig in Ordnung sind. Weil nach jeder Nacht kommt ein neuer Tag, die Sonne geht immer wieder auf.
Das stimmt absolut. Aber ich glaube, dass dieser Moment sehr, sehr wichtig ist und ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber das war für mich wirklich auch so heilsam. Meine Psycho-Onkologin sagte ja auch zu mir, Frau Petit, das können wir jetzt nicht schönreden. Es ist jetzt erstmal scheiße. Und es darf jetzt auch mal ganz kurz scheiße sein. Und dann finden wir aber Lösungen und Wege und alles wird gut. Das fand ich
so
sehr, sehr, sehr befreiend. Das war nicht gut.
Was mich interessieren würde, wie sind Sie damit umgegangen oder wie haben Ihre Kinder das erlebt? Das würde mich interessieren, weil es sind ja kleine Kinder, ne?
Ja. Ja, sehr spannend. Wir sind eine Patchwork-Familie und mein großer Sohn, der hat quasi die Tage der Diagnose und also ich bin nach der Diagnose sofort ins Krankenhaus gekommen. An den Tagen war er bei seiner Mama, das heißt, das hat er gar nicht mitbekommen. Und wir haben ihm tatsächlich auch erstmal nur gesagt, ich hätte was am Blinddarm. Da wir uns in einer Kinderwunschtherapie befunden haben, war uns ziemlich klar, dass mein Sohn sofort versteht, wenn wir ihm erklären, was da gerade passiert. Das wollten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben das ein bisschen zu lange durchgezogen, denn es ist ein ziemlich smartes Kerlchen und der hat das irgendwann natürlich irgendwie gerafft, dass da was anders ist und dass das nicht nur ein Blinddarm ist.
Genau.
Und da haben wir uns dann quasi auf die Seite gesetzt und da habe ich ihm dann erzählt, was wirklich passiert ist. Und also wir haben das schon richtig eingeschätzt, weil die allererste Frage war, aber Eierstöcke braucht man doch für Eizellen. Und wir so, ja, aber dann können wir ja gar keine Kinder mehr bekommen. Wir so, ja. Also ja, der hat das sofort geschnallt. Aber grundsätzlich kann ich sehr offen zu ihm sein. Und die Kleine war verschreckt und wir haben uns ja gar nichts dabei gedacht. Und mein Mann hat die natürlich dann einfach mit ins Krankenhaus gebracht und das hat sie völlig verschreckt. Also sie war da gerade erst 2 und hat nicht verstanden, warum die Mama in diesem Krankenhausbett da jetzt sitzt. Und Kinder haben ja Antennen, weil ich sah äußerlich normal aus. Aber sie hat, glaube ich, gemerkt, dass da irgendwas ganz Komisches passiert ist. Und beim zweiten Krankenhausaufenthalt haben wir daraus gelernt und ich habe meine kleine Tochter erst gesehen, als ich quasi keine Schläuche mehr hatte und in so einer Kaffeeecke sitzen konnte, also auch gar nicht in dem Krankenzimmer. Ich war auch relativ normal angezogen, dass sie mich ganz normal sieht und das hat, glaube ich, geholfen. Seitdem gehen wir, soweit es geht, ganz offen damit um. Aber es macht schon was mit den Kindern. Also beide Kinder weichen mir seitdem nicht mehr von der Seite. Und unsere Große ist tatsächlich genau zu dem Zeitpunkt dann auch bei uns eingezogen. Und das weiß ich heute, dass das wahrscheinlich kein Zufall ist, sondern dass das ein Schutz- und Caring-Mechanismus von dem Großen war.
Aber da kann man mal sehen, wie intuitiv Kinder sind und dass das doch ein Zeichen dafür ist, dass man sie von Anfang an, genau wie alle anderen Menschen, ehrlich und offen mit ins Boot nehmen muss.
Absolut, absolut. Ich hatte vor einigen Wochen auch einen ganz tollen Podcast-Gast, die die Erkrankung ihrer Eltern miterlebt hat. Und die hat uns genau das Gleiche erzählt. Die sagte, Ehrlichkeit und Offenheit ist das, was am Ende zählt. Und im Zuge dieses Podcasts hatte ich mich auch ein bisschen schlau gemacht. Und tatsächlich muss man sagen, es gibt mittlerweile auch sehr gute Literatur darüber. Gut gemachte Kinderbücher, die einem da auch helfen, mit den Kindern drüber zu sprechen und ja, also ich glaube auch, dass da Ehrlichkeit in einem gesunden Maße, je nach Alter, da sicherlich der beste Weg ist. Herr Dennecke, Sie waren aber noch nicht Heilpraktiker für Psychotherapie, als Sie Ihre Erkrankung hatten, oder?
Nein. Ich habe früher Autos verkauft, über 20, 30 Jahre und war sehr glücklich im Umgang mit Menschen generell. Und die Betreuung, die ich dann gehabt habe von dem guten Kollegen Dieter, war dann so, dass er gesagt hat, wir sehen uns nach der Operation nochmal wieder. Ich begleite dich. Da habe ich gesagt, das ist nett, komm mal wieder. Ich habe den nie wieder gesehen.
Oh.
Ja, genau. Wenn ich jetzt psychisch labil gewesen wäre für jemanden, der sich daran festhält, dann ist das ein schwerer Einschnitt nach innen. Mir hat das im Grunde noch nichts ausgemacht, weil für mich stand mein Weg schon bereit, dass es wieder gut wird. Aber dann habe ich gesagt, das kann ich besser, weil Verkauf war im Grunde genommen gegessen.
Ich glaube, dass immer nichts ohne Grund passiert. Also
das sehe ich auch so.
Gut. Also nach Ihrer Erkrankung haben Sie die Entscheidung getroffen, dass Sie sich nochmal auf den Weg machen möchten und Heilpraktiker für Psychotherapie zu werden. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie erstmal mit so einem Wochenendseminar gemacht, ne? Da muss man ja ein bisschen Zeit investieren.
Ja, es war also so, dass ich dann mich in der Selbsthilfe habe engagiert. Und habe dann eine Selbsthilfegruppe übernommen in Bremen für Kehlkopfoperierte. Mhm. Und um dann, sage ich mal, die Betreuung besser machen zu wollen, wollte ich mich mit dem ganzen Thema Medizin, mit dem ganzen Thema, wie geht man damit um, einfach professioneller beschäftigen. Das soll alles im Patientenrahmen bleiben. Aber ich habe immer für mich gesagt, je mehr ich davon verstehe, umso mehr kann ich dem Patienten erklären, weil ich möchte gerne Brücke bauen zwischen Mediziner, den manchmal leider ein bisschen Empathie fehlt, und dem Patienten, ihm das verständlich klar zu machen, was der Mediziner meint. Und um das ein bisschen zu begreifen, habe ich dann einen Lehrgang gemacht in einer Heilpraktikerschule für einen Heilpraktiker für Psychotherapie.
Und wie sieht Ihr Alltag heute mit den Patienten aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich leite eine selbstständige Gruppe, die wir gegründet haben vor 3 Jahren in der Diagnose Kopf-Hals-Tumore. Also wir sind da auch nicht speziell auf Kehlkopf, sondern machen auch Mundhöhlentumore, Rachentumore, Nasennebenhöhlentumore. Und bin dann noch im Diako in Bremen und bin mit meinem Professor damals so verblieben und meinem leitenden Oberarzt, dass ich während der Diagnose, die der Patient bekommt, dabei bin. Also das heißt, der Patient durchläuft ja die Diagnose, das Staging. Und wenn er dann mittwochs nachmittags nach der Tumorkonferenz seine Diagnose bekommt, bin ich mit dem leitenden Oberarzt zusammen dabei und dann teilen wir dem Patienten die Diagnose mit. In dem Rahmen bekommt er dann von mir die Karte und das Angebot, dass ich ihn, wenn er das möchte, ab sofort durch die Therapien und auch gerne danach dann begleite.
Das finde ich total spannend. Wir haben das in unserem Vorgespräch ja schon festgestellt, dass ich eine ganz andere Art der psychoonkologischen Begleitung hatte. Also in diesem Moment saß ich mit dem Arzt alleine. Gott sei Dank gab es dann nochmal ein Zweitgespräch, in dem saß dann mein Mann mit dabei, weil wie auch alle anderen erzählen, hat man in dem Moment ja erstmal Scheuklappen und versteht ehrlicherweise nur Bahnhof. Und dann wurde mir aber eine Psychoonkologin quasi im Nachgang empfohlen, mit der ich dann regelmäßige Sitzungen hatte. Wo ist da der Unterschied?
Ja, der Unterschied ist wahrscheinlich, erstmal habe ich ja einen riesen Vorteil, dass ich selbst als Betroffener da sitze. Das heißt, der Patient, der die Diagnose kriegt, sieht jemanden, der da sitzt, der selber Krebs hat, der damit durch ist, der wieder arbeitet und ihm jetzt hilft, vielleicht in gewissen Dingen die ganze Therapie zurücklaufen. Und mein Oberarzt zum Beispiel sagt auch immer, ich stelle Ihnen Herrn Denicke vor. Herr Denicke ist bei uns als Psycho-Onkologe tätig. Er ist Leiter der Selbsthilfegruppe hier im Hause und hat das Ganze selber alles durchgemacht und sieht manche Dinge eben aus anderen Sichtwinkeln wie ich als Mediziner. Obwohl wir beide das Gleiche denken, sehen wir es anders. Und Sie haben nun die Möglichkeit, von beiden Sichtweisen zu profitieren, um so gut wie möglich eben durch die Therapie zu kommen. So gehen wir das an.
Das heißt, Ihr Patient kann also sowohl mit therapeutischen Fragen zu Ihnen kommen, also wir wissen ja alle, wie das ist, manchmal ist das ganz schönes Fachchinesisch, was die Ärzte einem dann da erzählen, und wie wir ja auch schon mehrfach immer betont haben, in so einem Moment ist man ja in einer Art Schockzustand traumatisiert. Man hat also nur einen Bruchteil der kognitiven Kapazitäten zur Verfügung. Also da haben Sie auch Hilfestellungen und man kann auch auf Sie zukommen, wenn man da Rückfragen hat. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also mein Oberarzt sagt, Sie können sich an Herrn Denig oder an mich wenden. Ich glaube, dass ich mich in den letzten 6 Jahren oder was ganz gut in den Kopf-Hals-Bereich eingearbeitet habe und denke, dass ich auch die meisten Arztbriefe ohne Probleme lesen kann und eben übersetzen kann, was passiert, warum empfiehlt der Arzt diese Therapie, warum sollten wir lieber dieses anstatt jenes machen.
Mhm. Steht jedem Patienten eine psychoonkologische Betreuung zu?
prinzipiell haben sie jederzeit das Anrecht, sich das zunutze zu machen. Also in der Regel bietet ja auch ein Kopfhals-Tumorzentrum immer die psycho-onkologische Unterstützung an. Die Schwierigkeit, finde ich immer, ist, dass die meisten das ja gar nicht wahrnehmen. Weil wenn der Arzt manchmal beiläufig sagt, wir würden Sie gerne noch mal diesen psychologischen Dienst vorstellen, dass heute leider immer noch sehr viele Leute sagen, was soll ich denn mit dem Psychologen, ich bin doch nicht verrückt. Es ist, hat immer noch leider einen schlechten Beigeschmack.
Ja, das habe ich auch so kennengelernt, ja.
So, dann habe ich das Problem natürlich, oder auch sehr oft, dass ich selber miterlebt habe, dass der Psycho-Onkologe oder der Psychologe dann praktisch zum Patienten kommt und sagt, ich weiß ja, Sie haben Krebs, Sie sind stark belastet, aber ich will Ihnen helfen. Und dann sage ich immer, ja, Sie sind stark belastet, vielleicht hörst du ihm erst mal zu, bevor ich mir ein Urteil bilde. Weil manche sind gar nicht so belastet. Das ist meine Erfahrung. Junge Leute sind oft belasteter als ältere Leute. Ältere Leute mit 70 machen sich viel mehr Gedanken um die Angehörigen als um sich selber. Das sind manchmal ganz große Unterschiede.
Ich glaube, das sind auch ganz unterschiedliche Ängste, oder? Also ich glaube, die einen haben vielleicht mehr Angst vorm Tod, aber die anderen eben vielleicht auch aus der Gesellschaft oder aus einer Rolle rauszufallen. Wie ist es in Ihrem Alltag? Sehen Sie da unterschiedliche Ängste?
Absolut, absolut. Ich habe in meiner jetzigen 6-jährigen Laufbahn auch sehr viele natürlich bis zum Schluss begleitet, der palliativen Situation bis zum Tod hin. Und ich muss sagen, dass ich manche Menschen echt bewundert habe, wie gefasst und klar sie mit der ganzen Situation umgegangen sind. Das war schon beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich das selber könnte, wenn es mir bewusst werden würde, dass man mir jetzt nicht mehr helfen kann. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich auch nie in die Situation komme, mich damit auseinanderzusetzen. Und da haben mich viele sehr beeindruckt.
Kann man sagen, dass Reden immer hilft? Oder gibt es tatsächlich auch Menschen, denen hilft drüber reden nicht?
Also es gibt sicherlich, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Verarbeitung. Es gibt die Verdrängung, es gibt das Miteinander reden, es gibt das Schweigen. Es machen manche Leute alles mit sich selber aus. Ich prinzipiell glaube, dass je offener man mit der Erkrankung umgeht, umso offener gehen die Leute auch mit mir um. Und umso besser ist es zu verarbeiten. Aber ich denke, das ist eine Ansichtssache. Und wenn ich jemanden habe, der da nicht drüber reden will, dann kann ich trotzdem für ihn da sein, ihm zeigen, dass er mich jederzeit fragen kann. Aber ich muss ihn nicht zwingen, mit mir zu reden, weil da würde ich noch, glaube ich, mehr Blockade aufbauen, als ihn zu unterstützen in dem Moment.
Das heißt aber, im besten Fall verabschieden Sie sich ja irgendwann dann von Ihren Schäfchen, oder? Wenn jemand dann gesund ist? Oder bleiben Sie auch weiter mit denen in Kontakt?
Also es wäre das Schönste für mich, wenn ich nie wieder was von Ihnen höre und weiß, er wird noch 100 Jahre alt. Ich habe zu viel noch guten Kontakt, weil ich auch die Nachsorgesprechstunden begleite. Das heißt, ich sehe Sie also die nächsten 5 Jahre.
Das ist ja cool.
Genau. Und sehe sie auch immer wieder in der Klinik und frage immer, wie es geht. Und dann sind ja auch in der Nachsorge ganz oft Fragen, wo sich der Arzt nicht mit beschäftigt. Zum Beispiel einen guten Logopäden. Dann sagt der Arzt, ja, müssen Sie mal ins Branchenbuch gucken. So, dann sage ich, hier komm her, ich schreibe dir einen auf, wo wohnst du? Ich habe in Bremen zum Beispiel 250 Logopäden. Aber ich arbeite in ganz Raum Bremen vielleicht mit 6-7 Stück zusammen, wo ich weiß, dass man mir jemanden hinschicken kann.
Ah, okay. So. Okay, verstehe. Ja, das war tatsächlich ja bei mir anders. Also ich habe auch niemanden, der mich da bei der Nachsorge dann begleitet. Und ganz ehrlich gesagt, manchmal wäre das gar nicht schlecht, weil man ist dann da doch immer wieder sehr, sehr nervös. Aber wie gesagt, ich gehe regelmäßig nach wie vor zu meiner Psycho-Onkologin, aber in erster Linie, um sozusagen die Trauer und den Schmerz darüber zu verarbeiten, dass ich eben keine weiteren Kinder haben kann. Aber das ist dann auch ein Stück weit eine andere Arbeit, oder?
Das ist ja im Grunde genommen schon wieder ein therapeutisches Eingreifen. Das hat ja mit der Psycho-Onkologie nicht mehr so viel zu tun. Da ist der Krebs ja nur die Ursache. Aber eigentlich ist das eine therapeutische Geschichte. Mhm. Therapien mache ich gar nicht, wenn ich merke, dass ein Mensch wirklich in die Depression abrutscht oder eine richtige heftige Angststörung bekommt oder so. Dann hole ich mir einen richtigen Psychologen zur Rate und sage, hier komm, da musst du mal beigehen oder so, weil therapeutisch arbeite ich nicht.
Mhm. Und wie gehen Sie damit um, wenn es dann manchmal auch nicht gut ausgeht? Nehmen Sie das mit nach Hause? Und wie findet man da die Kraft, dann am nächsten Morgen wieder aufzustehen und dann sich tatsächlich schon wieder in diesen Raum zu setzen, wo heute schon wieder jemand so eine Diagnose bekommt? Also ich ziehe da wirklich meinen Hut davor. Ich weiß von mir, ich könnte das nicht.
Also ich kann da sehr gut mit umgehen. Ich erlebe diese Momente immer als sehr, sehr bereichernd, wenn Menschen gehen. Ich finde erstmal, wenn einem bewusst ist, und man sagt so, wir können dir jetzt nicht mehr helfen, wir machen das Ganze palliativ und es läuft auch darauf hinaus, dass es zu Ende geht, dann habe ich also überhaupt kein Problem, damit zu gehen. Und das belastet mich auch nicht, weil für mich gehört der Tod definitiv zum Leben. Und ich finde nur, dass jeder das Anrecht haben sollte, ohne Schmerzen zu sterben. Mhm. Also der Weg dahin muss angenehm bleiben. Ich glaube immer noch, dass der Tod was Angenehmes ist.
Das ist schön, ja. Glaube ich eigentlich auch. Sind in Ihren Therapiegesprächen auch manchmal die Verwandten mit einbezogen? Oder geht es da wirklich immer nur um den Betroffenen?
Nein, also ich versuche immer, wenn die Leute zur Diagnose kommen, dann sage ich schon vorher, oder wir sagen vorher immer, es wäre schön, wenn sie jemanden mitbringen würden. Weil vier Ohren hören immer besser als zwei, weil der Betroffene selber doch oft abschaltet und dann der Angehörige aushelfen muss mit dem Verstehen. Ich habe auch den Tag, wo die Diagnose kam, wahrscheinlich auch nur die Hälfte mitgekriegt. Den Rest hat meine Frau verstanden.
Ja, absolut. Also ich habe das auch so gemacht, wie gesagt, in den ersten beiden Gesprächen, weil das alles von jetzt auf gleich kam, alleine. Und tatsächlich auch in einem späteren Befundgespräch. Aber das war sowohl für mich als auch für meinen Mann so unangenehm, dass wir gesagt haben, das machen wir nie wieder. Und dann bin ich tatsächlich auch immer mit Begleitung. Wenn nicht mein Mann konnte, war es meine Mutter. Und einmal habe ich den Arzt sogar gefragt, ob ich das aufzeichnen darf, weil ich irgendwie so aufgeregt war. Und ich wusste gerade, irgendwie kriege ich das alles nicht zusammen. Und ich würde mir das am nächsten Tag gerne noch mal in Ruhe anrufen. Und dann hat er gelacht und gesagt, natürlich, klar, Sie können aber auch noch mal anrufen und ich erkläre es noch mal.
Aber toller Arzt.
Das stimmt absolut. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Ich gebe auch immer gerne unseren Hörern noch mal was mit oder ein, zwei Tipps. Und da kann man ja wirklich sagen, also Ihr Buch ist ja quasi eine Ansammlung an ganz, ganz vielen Tipps. Haben Sie so ein, zwei Sachen, wo Sie sagen würden, ohne dass man jetzt Ihr ganzes Buch gelesen hat, das wäre ein Tipp, den Sie Betroffenen oder auch gerne mehrere Tipps, die Sie Betroffenen mitgeben können?
Also ich sag mal so, diese Phrase bleibt positiv und ich kann immer nur sagen, man sollte wirklich agieren und das Ganze aktiv angehen. Das ist das A und O, dass man sich aktiv mit, sag ich mal, Thema beschäftigt, aktiv mit dieser Therapie mitgeht und nicht nur reagiert. Das ist für mich eigentlich so das Hauptthema. Und das andere ist, um das so jedem zu sagen, eigentlich zu individuell auf jeden Einzelnen bezogen.
Wenn jetzt allerdings Betroffene vielleicht nicht das Glück haben, dass sie von ihrem behandelnden Arzt einen Psycho-Onkologen empfohlen bekommen, haben Sie da einen Tipp, wo man Menschen wie Sie finden kann?
In Selbsthilfegruppen. In den meisten großen Städten gibt es irgendwie so die Krebsgesellschaft, die Kontakte macht. Ich persönlich würde mir heute immer einen Betroffenen nehmen und sagen, wie hast du das erlebt, was ist auf dich zugekommen? Und versuchen natürlich auch, wenn es geht, einen positiven Betroffenen zu erwischen. Du, das also ganz gut gelaufen ist, das würde mir persönlich mehr helfen als mancher Psychologe.
Absolut. Absolut. Und das muss ich sagen, das habe ich auch erst später erfahren. Also ich kannte diese ganzen Vereinigungen nicht und eben auch, dass viele von denen anbieten, dass man dann eben auch mal ein Gespräch mit einem Betroffenen haben kann. Da kann ich wirklich sagen, da ist der Podcast Teil meiner Therapie, weil durch diese ganzen Gespräche lerne ich nochmal wahnsinnig viel und mir hilft es immer sehr, wenn ich merke, ich bin nicht die Einzige, die so gedacht hat oder so gefühlt hat oder diese Ängste hat, sondern wenn ich sehe, dass es da noch andere gibt, die ähnlich fühlen.
Nehmen wir mal die Nachsorge. Ich gehe jede Wette ein, das ist bei Ihnen wie bei allen. Das geht so zwei, drei Tage vorher los, dass man unruhig wird. Dass man sich mit dem Gedanken beschäftigt, oh, ich muss ja übermorgen wieder hin. Oh Mensch, hoffentlich ist da nichts. Das läuft auch manchmal nur unterbewusst ab. Und wenn der Tag dann gelaufen ist, dann wird man auf einmal wieder ruhiger. Aber diese Anspannung, die wird man nie verlieren. Die bleibt. Und die ist auch wichtig. Ich sage zu meinen Patienten immer, Angst ist ein ganz tolles Gefühl, weil Angst macht dich wachsam.
Ja, absolut. Absolut, ja. Nee, aber sie ist ja auch eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, ich glaube, ich möchte unseren Hörern noch was mitgeben, denn ich glaube, oder das habe ich definitiv durch den Podcast gelernt, es gibt bestimmt Menschen, die auch durch so eine schlimme Zeit und eine derartige Diagnose alleine durchkommen und die auch keine Hilfe brauchen, weil sie einfach wahnsinnig gefestigt sind, super optimistisch, wie vielleicht Sie und auch ich. Aber ich glaube, dass auch ganz, ganz viele Leute in sich spüren, dass sie eigentlich mit dem, was da gerade passiert, überfordert sind. Und diesen Leuten möchte ich einfach ganz viel Mut machen und sagen, sucht euch jemanden, der euch unterstützt, denn es macht das Ganze so viel einfacher. Also mir hat Reden unglaublich geholfen und auch nicht nur Reden, es sind ja auch Methodiken und eigentlich ein Baukasten, den man an die Hand bekommt für verschiedene Situationen, aber auch Ängste. Und diesen Appell möchte ich ganz bewusst tun.
Vielleicht möchte ich das noch ein bisschen ergänzen. Und sagen auch die Leute, die sehr gefestigt sind, sehr positiv sind und auch gut alleine zurechtkommen, dürfen aber nicht vergessen, das war wahrscheinlich in Ihrem Fall auch so, dass vielleicht Angehörige und Kinder da sind, die da nicht so gut mit umgehen können, die sich irgendwie auch ihre Sorgen machen. Und die muss man mit einbeziehen. Die kann man nicht außen vor lassen.
Sehr guter Punkt, sehr gute Ergänzung. Tatsächlich muss ich das aber auch ein Stück weit revidieren, denn ich wusste sofort, dass ich den psychischen Teil dieser Erkrankung und die Folgen nicht alleine schultern kann. Mir war relativ schnell klar, dass ich diese beiden Operationen irgendwie über die Bühne bekomme und da einfach auch danach sicherlich recht schnell wieder fit sein kann. Aber ich wusste sofort, dass ich generell, also wie Sie eben schon sagten, dass ich jetzt doch einer von denen bin, die Krebs bekommen haben und eben die Folgen, dass ich keine Kinder mehr haben kann, dass ich das alleine nicht schaffe. Das wusste ich von vornherein und habe deshalb auch sofort um Hilfe gebeten und mir, wie ich anfangs schon sagte, mir hat das extrem geholfen. Aber ich glaube, so ehrlich muss man auch zu sich sein.
Ja, absolut. Ich hätte eben wahrscheinlich den Selbsthilfevertreter auch nicht gebraucht. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte das auch selber machen können. Aber im Nachhinein denke ich, Mensch, als er reingekommen ist, das Erste, was ich gedacht habe, boah, der kann ja reden. Warum soll ich das dann nicht schaffen? Also es hat mir gezeigt, das Leben geht weiter. Auch wenn ich es vielleicht nur unterbewusst wahrgenommen habe.
Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr schöner Moment und ein sehr schönes Gefühl, mit dem wir eigentlich hier enden könnten. Denn ich glaube, genau diese Momente sind es, die Kraft geben und die einen auch wirklich spüren lassen, ich kann das hier schaffen und es geht auch danach noch weiter. Herr Dennecke, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr offene Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bleiben Sie gesund und alles Gute.
Ich wollte gerade auch sagen, ich bedanke mich recht herzlich auch für meine Nervosität, hat man nicht zu doll gemerkt.
Überhaupt nicht.
Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast einigen Leuten helfen können. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in 25 Jahren mal einen Kaffee zusammen trinken und uns freuen, dass wir so lange überlebt haben.
Das fände ich ganz hervorragend und das machen wir. Da bin ich mir ganz sicher.
Hervorragend. Ich zahle ihn auch.
Hervorragend. Vielen Dank, Herr Dennecke, für dieses sehr authentische Gespräch und das war ein super Schlusswort. Ich freue mich, dass ihr da draußen wieder reingeschaltet habt und mein Name ist Claudine Petit und ich verspreche euch, gemeinsam sind wir stark.
Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp & Dohme GmbH.